Und ich lese jetzt zuerst Geschichte, also zu dem Thema, gibt es Glauben ohne Zweifel? Vielleicht gleich nochmal, verstehen mich alle Schweizerdeutsch, ist kein Problem. Ja, gut. Gibt es Glauben ohne Zweifel? Hier Predigtext, die vielleicht das Handy oder die Bibel da haben, Johannes 20, 24 bis 29. Also eben an Ostern sind die Jünger zusammen gewesen, haben Angst gehabt. Plötzlich ist Jesus gekommen, der Thomas ist nicht dabei gewesen. Jetzt, eine Woche später, 8 Tage später, also wie am heutigen Tag, ist dann der Thomas auch mit den anderen zusammen gewesen. Und da steht jetzt, Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als dies geschah, eben als Jesus der Jünger erschienen ist. Deshalb erzählten sie ihm, wir haben den Herrn gesehen. Aber zweifelnd antwortete er, das glaube ich erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe und mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seine Seite legen. Eher werde ich nicht glauben. Rechte Skeptiker. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Shalom Alechem. Es steht nicht da, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Das ist ja das Erstaunliche. Lege deinen Finger auf meine durchbohrten Hände. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete nur, mein Herr und mein Gott. Doch Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können erst die sein, die nicht sehen und trotzdem glauben. Gibt es Glaube ohne Zweifel? Liebe Gemeinde, was machen wir mit all unseren Thomasen? Ich weiß nicht, wie Thomas in Mehrzahl heißt. Wie gehen wir mit ihnen um? Vielleicht eben auch, ich glaube, man darf sagen, gehört nicht jeder von uns zumindest zeitweise zu ihnen. Vielleicht nicht immer, aber es gibt einfach Zeiten, also es ist fast unnatürlich, wenn man keinen Zweifel hat, wo man einfach zweifelt, kann das eigentlich sein? Also wer in der Gefahr steht, jeden Thomas vorschnell zu verurteilen, ist sich gar nicht bewusst, was die Verstehung von Jesus alles, also heute noch auslösen und auch damals hat können auslösen. Das war gar nicht so einfach. Ich sage mir, Jesus ist halt auferstanden, das ist kein Problem. Aber grundsätzlich sind sich ja eigentlich schon seit von Anfang an alle Menschen einig, dass es eine tote Auferstehung nicht gibt. Das ist doch eigentlich unsere Erfahrung, das ist das Normale. Einfach weil sie noch nie jemanden gesehen hat. Also wer mit dem Grundsatz durchs Leben geht, findet ja auf Schritt und Tritt dauernd Bestätigung, dass die Toten tot bleiben. Das ist doch einfach so, oder? Und das war bei den Jüngern auch so gewesen. Und darum ist die Auferstehung von Jesus Christus so eine gewaltige Herausforderung für jeden Mensch. Wie kann denn etwas, was eigentlich grundsätzlich unmöglich ist, trotzdem passieren? Wenn jemand skeptisch ist, nützt es eben gar nicht zu sagen. Vielleicht habt ihr die Erfahrung auch schon mal gemacht, so jemand, der gesagt hat, ich glaube das nicht. Ja. Du musst einfach glauben. Ja, das geht nicht, irgendeinen Schalter umlegen und dann glaubt man. Also wenn sogar an Thomas, wo Jesus sehr gut kennt hat, wo 3 Jahre mit ihm zusammen war, der wie die anderen 11 auch gehört hat, dass Jesus gesagt hat, er werde am 3. Tag auferstehen. Also wenn sogar an Thomas nicht hätte können glauben, dass das passiert ist, ja wer kann es denn? Weil, wir müssen es einfach überlegen, es ist ja nicht so, dass die anderen mehr geglaubt haben wie der Thomas. Stimmt gar nicht. Also die anderen haben eigentlich eben auch nicht geglaubt, bis sie Jesus gesehen haben. Sonst hätten sie ja keine Angst gehabt. Also erst, als sie Jesus mit eigenen Augen gesehen haben, haben sie geglaubt. Und das eben, wie wir es gehört haben, dem Thomas erzählt und der gesagt, ja, vergesst es. Kommt zum ersten Punkt. Jesus hat im Voraus gewusst, dass alle ihm werden zweifeln. Also da war Jesus ganz realistisch gewesen, dass es ist einfach so. Also, auch wenn er das noch 100 Mal gesagt hätte, die Jünger hätten nicht geglaubt, dass Jesus wird auferstehen. Also Jesus, der Sohn Gottes, kennt uns alle durch und durch. Also er weiß um jeden Zweifel von uns. Also er weiß es, wir müssen ihm nichts vormachen. Und er liebt uns trotzdem. Es ist nicht das Problem, dass er es weiß. Also er tut uns nicht verurteilen. Aber er weiß, wie es uns geht. Er kennt in unseren Herzen den leisen Zweifel, die uns hindern, gewisse Aufgaben anzupacken. Oder er kennt den pochenden Zweifel, wo uns keine Ruhe lässt. Er kennt aber auch den nagenden Zweifel, wo nach und nach all unser Glaubensgebäude aushöhlen tut, bis alles zusammengeht. Wir wissen auch, es gibt natürlich einfach grundsätzlich Leute, die gar nicht wollen glauben. Um die geht es jetzt im Prinzip nicht. Aber vergessen wir eben nicht, dass es ganz viele Menschen gibt, die wollen wirklich glauben. Aber sie können nicht. Sie wollen eigentlich, aber ja, wie kann man einen Toten auferstehen glauben? Das geht doch nicht. Sie fangen einfach immer an zu zweifeln und denken, das ist ja der springende Punkt. Also vom christlichen Glauben, wir wissen das von 1. Korinther 15, können das nachlesen, sagt der Paulus, wenn es keine Totenauferstehung gibt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann können wir alles vergessen. Dann ist nichts. Und darum, ich habe es schon gesagt, wenn man dann jemandem sagt, ja, du musst nur vertrauen, das funktioniert eben nicht. So Menschen brauchen Verständnis für ihre Lage, wo eben nicht immer einfach ist. Also wenn man wirklich ins Zweifeln reingekommen ist, vom Zweifeln sogar zum Verzweifeln kommt, eben da nützt es nicht, wenn man einfach sagt, ja, du musst einfach glauben. Von Zweifeln und von Anfechtungen bleibt niemand verschont. Viele Gläubige haben natürlich im Laufe ihres Lebens gelernt, damit umzugehen. Das ist schön, sonst wären sie wahrscheinlich nicht da. Auch vom Reformator Martin Luther wird uns berichtet, dass er häufig von schweren Anfechtungen, von finsterer Mächte, von Zweifel, von Niedergeschlagenheit gequält worden ist. In solchen dunklen Tagen hat er sich immer mit einem Wort tröstet, im Latinischen Gott, das ein Wort vivit. Das heisst, erlebt. Also er hat das Wort zu seiner Aufrichtung mit Kreiden vor sich auf den Tisch geschrieben, vivit. Die Türen, die Wände, überall, das, ja, eben, wenn es in schier verdrucken hat wollen, dass er das hat einfach können sehen, vivid, überall hat er vivid geschrieben. Wo er dann mal darüber gefragt worden ist, was das soll bedeuten, hat er gesagt, Jesus lebt und wenn er nicht lebt, so begehre ich nicht, auch nur eine Stunde noch zu leben. Allein weil er lebt, so werden wir auch leben durch ihn, weil er selber gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das, so ist der Luther mit dem umgegangen. Und wie sehr Jesus damit gerechnet hat, dass sein Tod und seine Auferstehung schwer zu fassen wird sie, zeigt uns nur der erste Vers in Johannes 16, wo er dann gesagt hat, also bevor alles passiert ist, ich sage euch das alles, damit ihr nicht an mir zu zweifeln beginnt und aufgebt. Wisst ihr, das kann passieren, dass man dann aufgibt. Und darum hat das mal alles vorausgesagt. Also er hat schon vorher probiert, seine Jünger auf die schwere Zeit vorzubereiten. Was aber passiert ist, ist gleich jeder überfordert gewesen. Also wären wir auch, wenn wir ehrlich sind, was da abgegangen ist. Niemand hat den Frauen geglaubt. Die haben auch gedacht, irgendwie. Der Wunsch ist, der Petrus ist zum Grab gerannt, hat sich nur können überzeugen, dass es leer ist, aber er hat mit allem gerechnet, wahrscheinlich, dass sie ihn geklaut haben, nur nicht mit der Auferstehung von Jesus. Wenn es dann dort drin steht, eben der Johannes hat das auch gesehen und glaubte, heisst nicht, er glaubte, dass Jesus so verstanden ist, sondern er hat nur geglaubt, dass der Jesus nicht mehr da ist. Weil ja das, wo er eingewickelt war, ist schön zusammengefaltet, dann am Ende war, wo er gelegen ist. Zweitens, Jesus geht auf unsere Zweifel ganz bewusst ein. Das ist ganz wichtig. Also was mich bei Jesus von Anfang an bei dieser Geschichte erstaunt, also immer, das springt mich immer wieder an, wenn ich das lese, ist die Tatsache, dass Jesus auf das Zweifeln von Thomas eingeht. Also er hätte ja wirklich einen ganz Haufen Vorwürfe sagen können. Ich habe es euch ja gesagt. Und wieso glaubst du nicht? Aber wir hören keinen Vorwurf, kein Aufruf zum blinden Glauben, sondern Jesus gibt dem Thomas die Möglichkeit, selber nachzuprüfen, ob er ein Geist ist oder ob er tatsächlich der auferstandene Jesus ist. Und ich denke, das ist ganz wichtig für alle Zweifler. Auch gerade der Text, ganz ein wichtiger Text für Zweifler. Denn für ehrliche Suche, eben wo wend glauben, ist es heute schwierig, sich im Dschungel von der Meinungen zurechtzufinden. Unsere naturwissenschaftliche Halbbildung, ja, es ist praktisch niemand von uns, auch ich nicht, bin kein Naturwissenschaftler, ist durch Bücher, durch Internet, durch YouTube und durch Fernsehdokumentationen so weit fortgeschritten, dass wir Mühe haben mit dem einfachen biblischen Weltbild. Zweifel steigen auf. Die Lehrer in der Schule reden von Evolution, von Zufall. Sie sagen ja, die das glauben, das sind Fundamentalisten und dass es einfach keine feste Wahrheit gibt. Tja, wer hat denn recht? Und viele Lehrer können das sehr überzeugend bringen. Auch viele Prediger oder so können das auch überzeugend bringen, dass doch die Bibel recht hat. Also es gibt tausende von Meinungen. Jeder hat sich selber sein eigenes Weltbild zurechtgebastelt. Aber die Frage ist einfach, gibt es denn die objektive Wahrheit? Auch der Pilatus hat sich da draus geschlichen und hat gesagt, was ist Wahrheit? Gibt es denn die Wahrheit? Ja. Also will Jesus, das ist ganz wichtig für uns, also will Jesus solche existenzielle Fragen verstehen, ja, wo wir einfach anfangen zu zweifeln, gibt er uns wie Thomas Gelegenheit zu prüfen, ob er der Sohn Gottes ist, ob er tatsächlich auferstanden ist und ob die Bibel die Wahrheit sagt. Also er fordert uns immer wieder zur Prüfung raus. Natürlich muss er sich dann auf eine andere Art und Weise als Thomas, dort ist er ja noch lieblich dann erschienen, da hätte Thomas sich noch können, so mit eigenen Augen und Händen überzeugen. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten für Gott. Also wir sollen die Katze nicht im Sack kaufen, also glauben. Nicht einfach, es gibt schon Fälle, wo man blind glauben müssen, aber da, wo es wegen der Auferstehung, müssen wir nicht blind glauben. In der Bibel habe ich den erstaunlichen Satz gefunden, in Sprüche 14, Vers 15. Nur ein gedankenloser Mensch glaubt jedes Wort. Der Vernünftige prüft alles, bevor er handelt. Das ist doch, also ich finde es unglaublich aktuell, wenn man sieht, was an Verschwörungstheorien und was alles so rumkreucht und fleucht, dass nur ein gedankenloser Mensch glaubt jedes Wort, der Vernünftige prüft alles, bevor er handelt. Also wir können sogar Gott und sein Wort prüfen und ihn sogar auf Probe stellen. Malachi 3, Vers 10, bei dir viele kennen das vielleicht, wo Gott sagt, prüfe mich. Es geht Gott um den Zehnten. Wenn ihr den Zehnten gebt, dass ich euch dann mit Segen überschütte. Das ist ein alttestamentliches Wort, aber Gott erlaubt sogar, ihn zu prüfen. Aber es braucht immer ein bisschen eine Art Vertrauensvorschuss. Auch von unserer Seite, dass Gott dann handelt. Aber auch wenn wir dürfen, sogar die Bibel manchmal an gewissen Stellen sagt, wir dürfen Gott prüfen, im Grunde genommen ist es eine Anmassung. Aber Gott versteht uns, sieht unser Herz und weiß, wie wir es meinen. Also man kann ja aus verschiedenen Gründen oder Gott wollen prüfen, aber wenn es wirklich wegen dem Zweifel ist und wir nicht sicher sind und einfach wollen glauben, aber nicht können glauben, dann dürfen wir ihn prüfen. Das ist mal das eine, wir können Gott auch prüfen, aber Gott möchte auch uns prüfen. Und da gibt es ja ein interessantes Gebet in der Bibel, das Gebet von David, Psalm 139 am Schluss, das ist auch immer wieder, es kommt auch immer, ja, bin ich jetzt auf der Höhe von Gott oder ist jetzt Gott eben höher? Kann ich ihn jetzt einfach herausfordern? Und da gibt der David eine Antwort. Da merkt man sich, dass er ganz bewusst sich unter Gott stellt und sagt und bittet, das ist ein Gebet, durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Also das darf man auch beten. Das ist vielleicht fast noch wichtiger als das andere, Gott zu prüfen. Aber dass man Gott bittet, heb mich fest. Tu mich führen und leiten. Also wir dürfen und sollten solche Fragen stellen, aber es ist einfach wichtig, dann auch in dem Umgang, in dem Fighten vielleicht mit Gott zu erkennen, wer wir sind. Und manchmal sind wir halt wie ein Blatt im Wind. Mal kommt der Wind von da, von da. Wir sind ganz lose. Drittens. Jesus möchte, dass wir Gewissheit überkommen und nicht ständig zweifeln. Das möchte er natürlich schon, dass wir wie am Boden unter die Füße überkommen. Jesus hat zum Thomas gesagt, nachdem eben der die Möglichkeit gehabt, sich persönlich zu überzeugen, dass die Person, die mit ihm redet, tatsächlich eben der auferstandene Jesus ist. Und dann hat er zu ihm gesagt, zweifle nicht länger, sondern glaube. Eben Glaube ist das Wort Pistis im Griechischen, heisst eben Vertrauen. Also eben man muss nicht blind glauben, es ist ja auch kein Glaube mehr, wenn man es sieht, sondern er hat ihm gesagt, vertrau mir jetzt. Jesus möchte, dass wir ihm vertrauen. Und das Gleiche gilt für das Wort Gottes, wo uns von Jesus Christus berichtet. Manchmal ja auch schon in versteckter Form im Alten Testament. Wir müssen es einfach entdecken, dass dort schon die Rede ist vom kommenden Messias. Und ich bin jetzt auch nicht da, um jetzt einfach den Zweifler einfach eben zu sagen, ja, ich muss einfach an die Bibel glauben. Da stimmt jedes Wort. Nein, es geht mir nicht darum zu behaupten, dass die Bibel fehlerlos ist, aber sie ist ein Werkzeug von Gott, wo gewisse Widersprüche in sich trägt, wie jedes durch Menschenhand gegangenes Werk. Also obwohl der Heilige Geist die Menschen ausgerüstet hat und sie das aufgeschrieben hat, sind es fehlerhafte Menschen gewesen, sündige Menschen, wo die verschiedenen Bücher von der Bibel geschrieben haben. Auch die besten und die gläubigsten Menschen haben Fehler und machen Fehler. Lesen wir auch in der Bibel, da ist ja die Bibel so ehrlich, eben, dass sie sogar vom Zweifel von Thomas schreibt und nicht einfach sagt, das ist alles bombastisch gewesen, das ist vorwärts gegangen wie nichts, sondern es ist eine riesige Skepsis da gewesen. Bei der Bibel ist es auch so, das ist durch Menschenhand gegangen. Die haben nicht alles gewusst. Sie haben aus ihrer Zeit mit ihrem Verständnis von der damaligen Zeit und vom damaligen Weltbild haben sie das geschrieben, was sie durch den Geist Gottes bekommen haben. Das wäre auch komisch gewesen, wenn sie zu Propheten zu ihrer Zeit, sagen wir vor 2500 Jahren, irgendwie etwas den Leuten gesagt hätten, was sie damals gar nicht gewusst haben. Das wäre ganz komisch gewesen. Aber dass ihr mich nicht falsch versteht, ich will nicht die Bibel klein machen. Also die Fehler und die Unstimmigkeiten sind so klein. Also sie sind nicht riesig und einfach, man muss das halt dann, man kann es erklären, es ist nicht irgendetwas, etwas, dass man sagt, die ganze Bibel kann nicht stimmen, sondern es sind eigentlich Nebensächlichkeiten, die dann einem auffallen, wenn man die Bibel lesen. Die sind wirklich so klein und so unbedeutend. Neben dieser Wahrheit, eben, dass Jesus auferstanden ist, dass Gott uns liebt, dass Gott uns durch Jesus vergibt. Das sind die Wahrheiten, wo das Kleine, wo eben dann auch in der Bibel ist, wo nicht ganz stimmt nach unserem heutigen Verständnis, dass man es eigentlich vergessen kann. Eben, wir sehen, dass durch unsere menschlichen Unzulänglichkeiten wird, gerade in der Bibel, wird uns ein Gott zeigt, wo viel grösser ist, wo viel mächtiger ist, wo unendlich ist, wo einfach Gott wird viel grösser dadurch mit unserer Unzulänglichkeit. Es ist gar nicht so, dass damit eben das Wort Gottes in Frage gestellt wird. Im Gegenteil, es wird eigentlich unterstrichen mit unserer menschlichen Unzulänglichkeit. Eben wie Gott selber, wie gross und wie unfehlbar Gott neben uns Menschen ist. Es ist wie mit allem im Leben. Wir können so sehr auf die Fehler fixiert sein. Ja, das stimmt nicht mit dem überein. Da. Auch bei den Evangelien gibt es ja Sachen, die nicht genauso übereinstimmen. Aber eigentlich, ja, man kann einfach jetzt auf dem herumreiten und sagen, es stimmt nicht. In unserem Leben ist es auch so. Die Fehler von anderen können wir uns so fixieren, die 1% Fehler, dass wir die 99%, was der Mensch ausmacht, nicht sehen. Oder nicht mehr sehen. Und da hilft uns aber auch gerade eben, wie Jesus mit dem Thomas umgeht. Ich finde das einfach gewaltig. Eben, wir können auch ständig über tatsächliche oder eben nur scheinbare Widersprüche diskutieren und so die grossen Wahrheiten von der Bibel übersehen. Neben Gott selber, der möchte, dass wir ihm Vertrauen schenken, sind es unter anderem der Apostel Paulus, auch der Brüder von Jesus, Jakobus, die uns Mut machen, einfach mal auf Gott setzen und ihm zu vertrauen, eben so einen Vertrauensvorschuss zu geben. Aus 1. Timotheus 2, Vers 8 geht eigentlich hervor, wenn der Paulus, was ich dann gerade wird lesen, so sagt, dass Männer schon immer eher hinterfragt haben wie Frauen. Nicht, wir wissen, es ist nicht, die Männer sind so und Frauen sind so, aber mehr, Männer tun mehr hinterfragen als Frauen. Dort schrieb der Paulus, ich will, dass die Männer in allen Gemeinden beten, mit reinem Gewissen, ohne Zorn. Das war immer auch noch das Problem. Und ohne Zweifel. Oder in Philipper 2, 14 bis 16 schrieb der Paulus, das ist jetzt eher ein bisschen etwas Unbekanntes, wo er auch ein bisschen ausführt, denn bei allem, was ihr tut, hütet euch vor unzufriedenem Murren und misstrauischen Zweifeln. Dann wird euer Leben hell und makellos sein und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt wie Sterne leuchten. Dazu müsst ihr unerschütterlich am Wort des Lebens festhalten. Wenn Jesus Christus dann wiederkommt, kann ich stolz auf euch sein, so schrieb der Paulus, dass ich nicht umsonst zu euch gekommen bin und mich nicht vergeblich um euch gemüht habe. Also wie gesagt, es braucht ein Festhalten, ein Vertrauen am Wort Gottes. Also trotz einiger Fehler zeigt uns die Bibel Gott und führt uns zu Jesus. Und damit zeigt sie uns den Weg zum Leben. Und man darf eben nicht denken, die Bibel ist ein naturwissenschaftliches Buch, darf es auch nicht so lesen, sondern es hilft uns, dem gewaltigen Gott, dem dreieinigen Gott zu vertrauen. Und der Bruder von Jesus, der Jakobus, schreibt ganz am Anfang von seinem Brief: Betet aber in großer Zuversicht und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin- und hergerissen. Jakobus 1. Die Frage ist jetzt natürlich, gleichen wir diesen Meereswellen oder stehen wir auf dem Fels von der Gewissheit? Es ist darum für jeden persönlich hilfreich, den Zweifel Tschüss zu sagen und zu lernen, in kleinen Schritten zu vertrauen. Es ist immer so, dass wir können nicht gerade einen riesen Glaubensschritt machen. Vielleicht kommt das dann raus, Ruth ist ja da, wo Ruth gesagt hat, wegen Gebetserhörung, kommt es dann raus, dass man so mit kleinen Schritten einfach Gott vertraut hat und Gott hat geantwortet. Also wir müssen im Kleinen anfangen, damit Gott uns auch ein Grösseres zutrauen. Was haben wir gelesen oder gehört am Anfang? Der Thomas hat ja einfach dann auf das noch können sagen: Mein Herr und mein Gott. Er war überwältigt. Aber Jesus hat dann zu ihm gesagt: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Und jetzt kommt der Satz eben für uns: Wie glücklich können erst die sein, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wegen dem Zeugnis von diesen Jüngern. Gehörst du zu diesen Glücklichen, die gelernt haben, zu vertrauen? Eben in kleinen Schritt. Zuerst den Zeugen von der Auferstehung. Der Frauen und der Männer, die Jesus lebendig gesehen haben. Mehr als 500. Aber auch im Zeugnis von Paulus, dem Jesus ja auf eine besondere Art und Weise begegnet ist. Vor Damaskus. Du verstehst, kann man nicht wissenschaftlich beweisen. Aber wie eben am letzten Sonntag Andrea vor einer Woche gesagt hat, es gibt viele, viele Gründe, sehr gute Gründe, wo uns eben den Boden geben und sagen, mal tatsächlich, Jesus ist auferstanden. Das kann gar nicht anders sein. Da wäre ja die Geschichte wäre ganz anders abgelaufen, wenn er nicht auferstanden wäre. Wir können es also nicht wissenschaftlich beweisen, aber der zuerst ungläubige Jünger Vertrauen schenken, weil sie vor Angst hassen, zu mutigen Zeugen von der Auferstehung geworden sind. Das ist für mich einer von der überzeugendsten Gründe, wenn ich mein Herz kenne. Die haben sich versteckt. Und nachher haben sie können, frei und öffentlich, ohne Angst vor der Verstehung von Jesus erzählen. Jesus lebt. Wie weit? Er lebt. Ich hoffe, du kannst es auch glauben. Amen.